Meine Damen und Herren, wir hören jetzt ein weiteres Impulsreferat von Tanja Gönner, sie ist Umweltministerin in Baden-Württemberg. Frau Gönner hat nach einer Ausbildung zur Diplom-Rechtspflegerin an der Uni Tübingen Jura studiert. Von 1999 bis 2004 war sie als Rechtsanwältin tätig. 2002 wurde sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Nach einer knapp einjährigen Tätigkeit als Sozialministerin des Landes Baden-Württemberg wurde sie im April 2005 Umweltministerin des Landes. Seit 2007 ist sie zudem stellvertretende Vorsitzende der vom Bundesvorstand der CDU eingesetzten Kommission Bewahrung der Schöpfung, Klima, Umwelt und Verbraucherschutz. Sie wird jetzt reden zum Thema Grün vernetzen, auch Innenentwicklung braucht Grün in der Stadt.
Sehr geehrter Herr Mattner, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung, habe festgestellt, dass ich jetzt der Beginn von 40 Minuten Baden-Württemberg bei dieser Tagung bin. Weiß jetzt nicht, ob mein Nachredner ebenso einen schwäbischen Einschlag hat wie ich, weil auch Baden-Württemberg zwischenzeitlich durchaus den einen oder anderen hat, der durchaus auch Hochdeutsch spricht. Ich werde mich allerdings bemühen, bei meinem Vortrag auch, soweit dies einem Urschwaben möglich ist, das Hochdeutsch zu bemühen. Ich freue mich, dass ich hier einige Ausführungen machen darf. Und natürlich fragt sich der eine oder andere, wie kommt es dazu, dass die Umweltministerin eines Flächenlandes bei einer Tagung der Stiftung Lebendige Stadt spricht und dann auch noch zum Thema Grün vernetzt, auch Innenentwicklung braucht Grün in der Stadt. Denn das Land Baden-Württemberg ist, wie Sie sicher alle wissen, ein großes Flächenland. Und deswegen haben wir eines sicher in großem Umfang, nämlich Fläche. Und trotzdem, und nur so kann ich mir selber auch erklären, dass ich heute hier vor Ihnen stehe, haben wir uns als Baden-Württemberg sehr stark dem Thema Flächenverbrauch, Reduzierung des Flächenverbrauchs gewidmet und wollen als Landesregierung mittelfristig entlang der demografischen Entwicklung neben dem Haushalt auch beim Flächenverbrauch zu Netto Null kommen. Dies ist, glaube ich, wenn man die Zahlen, Daten und Fakten zum Flächenverbrauch heute sich anschaut, sicher ein ambitioniertes Ziel. Und trotzdem ist es auch entlang dessen, was Professor Walzer gerade dargestellt hat, nämlich die Frage, gehen wir in den Städten, in den Gemeinden immer nur an die Ränder, im Übrigen durchaus auch mit dem einen oder anderen Nachteil, der sich gerade in Zeiten der demografischen Entwicklung noch einmal deutlich verschärfen wird, oder aber nutzen wir die Chancen, die Innenentwicklung mit sich bringt, einerseits für die Reduzierung der Flächen, aber andererseits auch für die Attraktivität von Städten deutlich mehr und bringen wir dies voran. Und wir als Landesregierung haben uns dies dann auch entsprechend zum Ziel gesetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde gern einfach zu Beginn einige Daten und Fakten zum Thema Flächenverbrauch darstellen und ich hoffe, Sie verzeihen, dass ich sehr stark die Zahlen des Landes Baden-Württembergs nehme. Die kenne ich nun einmal aus dem FF, aber ich bin der Überzeugung, dass dies sicher in den meisten anderen Bundesländern und damit auch in der Bundesrepublik sich nicht anders darstellt. Die Flächeninanspruchnahme für neue Wohnungs-, Gewerbe- und Industrieflächen, für Freizeitanlagen und für Verkehrswege schreitet eben ständig fort und dies trotz der demografischen Entwicklung. In ganz Deutschland werden derzeit rund 100 Hektar pro Tag an Neufläche verbraucht. In Baden-Württemberg waren es im vergangenen Jahr, also im Jahr 2007, täglich 10,3 Hektar vorher nicht besiedelter Fläche, die neu in Anspruch genommen wurden. Das sind im Übrigen, und das ist ja manchmal ganz gut, wenn man diese Gegenüberstellung macht, rund 10% mehr als im Vorjahr. Seit 1950 hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Baden-Württemberg mehr als verdoppelt. Allerdings, wir sind auch das Bundesland mit dem weitaus höchsten Einwohnerzuwachs in dieser Zeit. Nichtsdestotrotz verdoppelt haben wir uns bei der Einwohnerzahl nicht, sondern Wir sind bei etwa 64% Steigerung der Einwohner vorgenommen. Statistisch gesehen sind rund 14% unserer Landesfläche durch Siedlung und Verkehr beansprucht. Man könnte auf die Idee kommen zu sagen, 14% könnte überschaubar sein, und nichtsdestotrotz ist natürlich, wenn Sie sich dies an Bildern und an Plänen veranschaulichen, doch ein Beispiel dafür, wie sehr wir die Zerschneidung der Landschaft, Professor Walter hat gesagt, für ihn wäre es das Größte, wenn eine Straße, eine große Straße einmal nicht mehr zerschneiden würde, sondern zurückgebaut würde. Natürlich bedeuten 14% deutlich mehr Eingriffe in Natur, in Fläche, in Naturhaushalte, in die Frage, wie funktioniert dies alles zusammen. Etwa die Hälfte davon ist versiegelt, also 7%. Und das heißt dann wieder, dass die übrigen 7% Gärten oder gartenähnliche Flächen sind. Wie wichtig Grünflächen in Städten sind, zeigt eine Untersuchung aus München. Der englische Garten trägt dort dazu bei, dass jährlich mindestens 500.000 Fahrten weniger aus der Stadt heraus ins Umland unternommen werden. Grün in der Stadt vermeidet also insbesondere am Wochenende Verkehr, reduziert den Energieverbrauch und trägt zum Klimaschutz bei. Und da komme ich eben dazu, deswegen auch die Einleitung über den Flächenverbrauch. Wir sind diejenigen, die sehr stark Innenentwicklung propagieren, also dass die Wiedernutzbarmachung von Brachen und mit Verstand und Geschick dann auch das Schließen von Baulücken und eine innerörtliche Nachverdichtung. Denn wir glauben, dass uns dies eben sehr hilft, die weiteren Entwicklungen vorzunehmen, die notwendigen Wohnflächen, Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen. Denn Baden-Württemberg ist ein wirtschaftsstarkes Land. Baden-Württemberg benötigt natürlich entsprechend Flächen. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass dies eben auch durch sinnvolles und intelligentes Nachverdichten möglich ist. Aber uns ist auch klar, dass die Innenentwicklung in den Städten dann auch Grün braucht, weil sie sonst wenig bewirkt oder sogar misslingt. Denn die Frage ist ja, fühle ich mich wohl, fühlen sich Bürgerinnen und Bürger wohl in einer Stadt? Nur dann wird auch tatsächlich die bauliche Innenentwicklung dazu führen, dass die Menschen diese dann auch annehmen. Deswegen will ich zum Mehrfachnutzen von Grün in der Stadt einige Thesen, nämlich genau gesagt 7 Thesen, formulieren. Erstens, und das kam, glaube ich, bei Professor Walter auch schon sehr deutlich heraus, Grün macht unsere Städte und Gemeinde lebenswerter. Mehr noch, Grün macht das Leben in urbanen Räumen auch gesünder. Menschen brauchen Freiraum mit Grün in nächster Umgebung, nicht nur für das allgemeine Wohlbefinden, sondern eben auch für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sie können sich dort austoben und lernen Achtung vor der belebten Natur und damit aber auch Achtung vor ihren Mitmenschen. Dies wiederum ist dann auch Nachhaltigkeit in ökologischer und sozialer Hinsicht, was eben sehr wichtig ist für die Entwicklung in den Städten. Zweitens, städtische Grünflächen haben einen enormen Symbolwert. Die Eigenart und Vertrautheit einer Stadt bestimmt sich nicht nur durch Gebäude und Straßenzüge. Es sind gerade auch die Grünflächen, markante platzgestaltende Bäume oder andere natürliche Blickfänge, die für Ausgewogenheit und Lebensqualität sorgen. Nehmen wir das Beispiel München mit dem englischen Garten, nehmen wir Berlin mit dem Tiergarten, nehmen wir die Stadt Stuttgart, durch deren Mitte im Talkessellage eine Parkanlage geht. Auch dies prägt die jeweiligen Städte. Schon Cicero hat erkannt, dass diese Balance für den Menschen von großer Bedeutung ist, indem er sagte, wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen. Dritte These, Freiräume und Grün in der Stadt erleichtern soziale Kontakte, gliedern den öffentlichen Raum in überschaubare Zwischenräume und Etappen. Dies wiederum hilft dann denen, die Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen und somit auch zur Entlastung unserer Stadt vom Verkehr beitragen. Ansprechend und mit Grün gestaltete Wege zu den Haltestellen von Bahn und Bus erleichtern die Entscheidung, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und das sage ich auch als Baden-Württembergerin, nicht im Sinne Autofeindlichkeit und trotzdem eben auch in der Wahrnehmung jedes Einzelnen, wo er sich wohlfühlt, wo er sich sicher fühlt. Vierte These. Generell ist das Thema Verkehr mit allen seinen vielfältigen, ökologisch relevanten Ausformungen ein dankbares Handlungsfeld für Grünplanungen. Zum Beispiel kann mit Straßenbegleitgrün und mit gelungenen Überführungen oder gar Grünbrücken den Verkehrswegen einiges von ihrer trennenden Wirkung genommen werden. Lärmschutzwälle oder gegliederte Lärmschutzwände mit bepflanzten Elementen können diese für Lärmminderung notwendige Bauten aufwerten. Wir haben in Baden-Württemberg ein Umweltforschungsprogramm, Baden-Württemberg-Programm Lebensgrundlage, Umwelt und ihre Sicherung, in dem wir untersuchen, inwieweit die Schallschutzwirkung von Pflanzen und Gehölzen noch optimiert werden kann. Bei geeigneter Gestaltung weisen Hecken ein erhebliches, im Übrigen auch psychologisches Lärmminderungspotenzial auf, das unsere Städte lebenswerter macht und gerade vor dem Hintergrund auch der Herausforderungen, die mit Lärmminderungsplanungen für die Städte, die über die europäische Lärmrichtlinie auf sie zukommt, anzugehen sind, denke ich, ist dies auch sehr wichtig zu überlegen, wie kann man das sinnvoll gestalten, damit hier eben Möglichkeiten sind, den Lärm zu reduzieren. Fünfte These. Der Klimawandel bietet für die Stadt- und Grünplaner besondere Herausforderungen. Unsere Städte müssen darauf ausgerichtet werden, mit steigenden Temperaturen besser zurechtzukommen. Sie müssen sich auch auf zunehmende Extremwetterereignisse einstellen und deren Folgen bewältigen. Dies wiederum erfordert den Erhalt und Ausbau von Frischluftschneisen, von Grünzügen und, soweit irgend möglich, die Entsiegelung von Flächen. Vor allem muss aber auch etwas gegen das Aufheizen im urbanen Bereich unternommen werden. Denn wir wissen, dass sich Städte als sogenannte Wärmeinseln heute schon vom Umland deutlich um bis zu 2 Grad Celsius abheben. In reinen Betonburgen entstehen enorme Hitzeinseln, denen nur mit einer intensiven Begrünung begegnet werden kann. Hier nur auf den Einsatz von Klimaanlagen zu setzen, wäre geradezu kontraproduktiv. Gerade, und auch da wiederum Stichwort demografische Entwicklung, gerade für ältere und auch für pflegebedürftige Menschen sind Hitzeperioden ein existenzielles Problem. Der Sommer 2003 hat uns dies auch deutlich vor Augen geführt. Deswegen benötigen wir eine umfassende Strategie, auch gerade um solche Überhitzungen in Innenstädten einzudämmen, und dazu wiederum leisten dann innerstädtische Begrünungen, wo immer möglich und sinnvoll, einen wesentlichen Beitrag. Sechstens, eine besondere Form von mehr Grün in der Stadt ist die Dachbegrünung. Begrünte Dächer sind mehr als ökologische Deckmäntelchen. Die Pflanzen auf dem Dach reinigen die Luft, da sie Staub und Luftschadstoffe herausfiltern. Pflanzen und das Erdreich speichern Regenwasser und entlasten die Kanalisation, gerade in Zeiten von Extremwetterereignissen ein durchaus nicht zu unterschätzender Bereich. Nachts wirken die begrünten Dächer als Kälteinseln und verstärken kühlende Windströmungen. Im Winter wirken Dachbegrünungen wie eine zweite isolierende Haut und helfen, Heizenergie zu sparen. Im Sommer halten sie die Räume darunter kühler. Unser Pflanzenteppich bietet dann auch noch Lebensraum für Insekten und bodenbrütende Vögel. Siebtens und letzte These, die Qualität der Luft in unseren Städten ist, Sie wissen es alle, ein Dauerthema der Umweltpolitik. Wir müssen saubere Fahrzeugtechnik weiter unterstützen und fördern, die Verkehrsführung verbessern und den öffentlichen Verkehr weiter stärken und kontinuierlich ausbauen. Aber wir müssen auch noch mehr als bisher auf die luftreinigenden Wirkungen von Pflanzen setzen. Dies wurde erst jüngst wiederum in einer kanadischen Untersuchung bestätigt. Sie belegte den Nutzen von Dachbegrünungen insbesondere dann, wenn nicht nur Gras, sondern Büsche darauf gepflanzt werden. Am wirkungsvollsten für die Luftreinigung sind allgemein Bäume, gefolgt von Sträuchern und Büschen. Wo kein Platz für solche größeren freistehenden Pflanzen ist, können grüne Wände errichtet werden. Damit wiederum sind Vorkehrungen gemeint, die Pflanzen in die Vertikale wachsen lassen, ähnlich wie bei der Begrünung von Hauswänden, auch ein ästhetischer Gewinn. Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, der vielfältigen Nutzen von innerörtlichem Grün ist selbstverständlich besonders hoch, wenn dieses Grün vernetzt ist. Denn einzelne Inseln ist das eine, aber die Frage, wie schaffen wir es, Stück für Stück Vernetzungen herzustellen, ist die Wichtigkeit, dass dies eben bei der Innenentwicklung entsprechend berücksichtigt wird. Dazu müssen dann allerdings auch alle Disziplinen zusammenwirken. Architekten, die für eine optimale Ausnutzung von Wohn- und Gebäudeflächen sorgen, Grünplaner, die mit ihnen Hand in Hand den Siedlungsbereich durchgrünen, Verwaltungsfachleute, die zügig und kreativ die Planungen zusammenstellen, Planverfahren durchführen, die Öffentlichkeit fachkundig und verständlich informieren und auch die Anregungen der Öffentlichkeit sinnvoll aufgreifen. Und gerade dieses Zusammenwirken ist sicher etwas, was nicht immer eine Stärke in den zurückliegenden Jahren war. Insbesondere Grünplaner weisen heute sehr gerne darauf hin, dass man schon manches hätte anders machen können in der Entwicklung, wenn man daran gedacht hätte, dass neben dem architektonisch Schönen auch die Frage, wie verbinden wir Grünbereiche, wie schaffen wir Grünbereiche, mit berücksichtigt worden sind. Und es gilt wie in vielen anderen Themenbereichen auch, die Interdisziplinarität muss hergestellt werden, denn nur das Miteinander schafft, führt dazu, dass ein optimales Zusammenwirken dann auch im Interesse derer, die dort leben und arbeiten, gegeben ist. Denn vernetztes Grün erfordert vernetztes kooperatives Denken, Denken, das geprägt ist von der Bereitschaft, den anderen verstehen zu wollen und auch von anderen, insbesondere auch von guten Erfahrungen in ausländischen Städten zu lernen. Auch dies kam ja vorher heraus, als darauf hingewiesen wurde, dass es sich immer eignet, auch über die eigene Haustüre hinauszugehen, um zu schauen, wie andere es machen. Die Frage ist natürlich, wie wir es schaffen können, vernetztes Grün noch mehr voranzubringen. Und da kommt wieder die Frage, warum steht eine Landesministerin vor Ihnen? Ich könnte es mir einfach machen und sagen, Hauptaufgabe zunächst einmal der Kommunen, dort muss es umgesetzt werden. Aber, und ich glaube auch das ist wichtig, dass auch eine Landesregierung, ein Land, ganz bewusst initiativ wird, um hier auch Impulse zu setzen und entsprechend voranzugehen. Und dies haben wir einerseits mit unserem Umweltplan des Landes Baden-Württemberg aus dem Jahr 2007 gemacht, indem wir ganz bewusst auch eine integrierte Freiraum- und Siedlungspolitik mit einer hohen Qualität des Wohn- und Arbeitsumfeldes sicherstellen und die Attraktivität des Wohnbestandes stärken wollen. Dazu gehört auch die Frage der naturverträglichen Regenbewirtschaftung, die ebenfalls über die Dachbegrünungen genutzt werden sollen. Ich will hier nur beispielsweise auch begrünte Versickerungsmulden oder Teiche zur Rückhaltung des Niederschlagswassers ansprechen. Wir haben darüber hinaus ganz bewusst im Sinne des vernetzten Denkens ein Aktionsbündnis Fläche gewinnen geschaffen, weil es uns wichtig ist, die Akteure zusammenzubringen, mit ihnen gemeinsam die Entwicklung voranzubringen. In diesem Aktionsbündnis Fläche sind alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten, die mit sparsamer Flächeninanspruchnahme und Aufwertung innerörtlichen Lebensbereiche sich befassen. Kommunale Landesverbände, Architektenkammer, Umweltverbände und auch Wirtschaftsverbände. Wir wollen mit diesem Aktionsbündnis und mit einem im letzten Jahr beschlossenen Strategieprogramm gerade die kommunalen Mandatsträger fachkundig über die ökologischen, sozialen und auch ökonomischen Vorteile einer grün vernetzten Innenentwicklung informieren, weil dies der Schlüssel ist, damit dann auch die Umsetzung erfolgen kann. Denn gerade das Wissen über die einzelnen Funktionen ist wichtig und notwendig, damit es dann auch entsprechend durch die jeweiligen Verantwortungsträger umgesetzt sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir einiges vor uns haben. Ich glaube, dass die Innenentwicklung für Städte eine herausragende Chance bieten kann, aber eben nur dann, wenn man sie gemeinsam und vernetzt angeht, ganz im Sinne dessen, dass man eben nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt, sondern dass man daran denkt, dass letzten Endes ganz wichtig eben auch für die Menschen in den Städten ist, Kraft zu schöpfen, Regeneration zu erhalten und sie dies auch in den Städten tun wollen, in denen sie leben. In diesem Sinne glaube ich, dass es notwendig ist, wenn Städte und Gemeinden attraktiv bleiben oder auch werden wollen, sollten wir den Bürgerinnen und Bürgern diese Möglichkeit geben. Dies ist eine Aufgabe, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Ich wünsche Ihnen gute Diskussionen bei dieser Tagung und bin sicher, dass der eine oder andere Impuls auch entsprechend von dieser Tagung mit hinausgehen wird. Herzlichen Dank.